Bitte, Herr, öffne unsere Herzen für dein Wort, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, nur 10 Tage trennen uns noch vom 500. Reformationsjubiläum. Immer wieder mal taucht die Frage auf, was haben wir denn da konkret zu feiern? Was ist das Entscheidende oder die entscheidende Errungenschaft der Reformation? Der Thesenanschlag, also die 95 Thesen, wird oft als Auslöser genommen. Das ist ja auch der Jahrestag. In der letzten Predigt, also zu dem Thema, haben wir darauf Bezug genommen. Aber eigentlich kam der entscheidende Durchbruch erst später. Er wurde besonders deutlich in einer Schrift, die Martin Luther in deutscher Sprache 1520 veröffentlicht hat. Der Titel klingt so, als geht er uns nichts an, weil wir, soweit ich es sehen kann, nicht adlig sind. An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Diese Schrift ist etwas verkannt, nicht nur wegen des Titels, sondern auch wegen der Länge und weil darin Luther ziemlich gegen den Papst polemisiert. In den Thesen war er da noch freundlich. Heute haben wir ja den Papst Franziskus, der auch von nicht-katholischen Christen sehr geschätzt wird. Es war damals anders. Aber diese Schrift enthält erstmals eine wichtige reformatorische Aussage und deutet eine weitere typisch lutherische Erkenntnis an, die dann in späteren Schriften vertieft wird. Auf diese beiden reformatorischen Erkenntnisse will ich in der heutigen Predigt eingehen. Der erste Gedanke vom Priestertum aller Gläubigen und der zweite die sogenannte Zwei-Reiche- oder Zwei-Regimente-Lehre. Also zuerstens das allgemeine Priestertum aller Gläubigen und Getauften. In einer der Konfi-Stunden letzte Woche fand ein Konfirmand, ich nenne euch keinen Namen, ist klar, nicht die gewünschte Bibelstelle. Darauf fragte er, warum muss ich mich denn überhaupt in der Bibel auskennen? Sie sind doch der Priester. Ich glaube sogar, er hat wirklich Priester gesagt. Also, nichts gegen die Konfirmanden. Ich glaube, auch viele ihrer Eltern und auch manche unter uns finden sich nicht besonders gut in der Bibel zurecht. Aber diese Frage, die passt doch haargenau zur Meinung und Lehre in der katholischen Kirche vor Luther. Wir müssen uns doch nicht in der Bibel auskennen oder darin lesen. Wir haben doch den Priester, der kann Latein und der wird uns schon sagen, was drin steht, was daran wichtig ist und wie wir es verstehen sollen. Und so war es ja wirklich auch im Mittelalter. Leider sind wir heute zum Teil auch wieder dort, dass viele Christen nicht oder kaum in der Bibel lesen oder dass ein Unterschied gemacht wird zwischen Laien und Priester. Manchmal sagt jemand zu mir, so halb im Scherz, halb im Ernst, na Herr Pfarrer, Sie haben doch einen besonderen Draht nach oben. Das muss ich jedes Mal zurückweisen. Als Pfarrer habe ich keinen besonderen Draht nach oben. Ich hoffe, ich habe schon einen Draht nach oben, aber keinen besonderen. Sondern jeder Christ steht in gleicher Weise vor Gott. Durch das Blut Christi erlöst, wenn er denn diese Erlösung für sein Leben annimmt. Martin Luther arbeitete ganz klar anhand der Bibel heraus, dass es keinen besonderen Stand vor Gott gibt, sondern dass alle Getauften zum Priesteramt berufen sind. Diese Aussage, die war wirklich ein Kracher, denn nach katholischem Verständnis bekommt der Priester bei seiner Priesterweihe den sogenannten Charakter indelebilis verliehen, ein unverlierbares Merkmal, das er auch behält, wenn er eventuell als Priester abgesetzt würde. Die katholische und orthodoxe Kirche vertritt bis heute diese Lehre. Diese Lehre vom besonderen Priesteramt und die Priesterweihe ist bei ihnen ein Sakrament. Wir waren vor Jahren zu einer Familienrüstzeit im Kloster Oseck in Tschechien. Da war ein Gottesdienst zu einer Art Wallfahrt einer griechisch-katholischen Gemeinde mit viel altkirchlicher Liturgie und viel Weihrauch. Anschließend hat der katholische Abt des Klosters einen kleinen Empfang im Klosterhof gegeben. Ich sollte da auch mit hinkommen. Alle die Priester oder Bischöfe waren im tollen Ornat. Ich war in Jeans und bunten Hemd und deshalb verlegen. Da raunte mir einer der Würdenträger in gebrochenem Deutsch zu, Sie müssen mehr Selbstbewusstsein zeigen. Sie sind ein Priester. Nein, dachte ich, ein Priester in dem Sinn bin ich nicht. Vor Gott gibt es keinen besonders extra geweihten geistlichen Stand. Also Priester, der als Mittler zwischen Gott und den Menschen fungiert. Das gab es im Alten Testament im Tempel, aber im Neuen Testament nicht mehr, denn Jesus, unser hoher Priester, hat mit seinem Blut ein für alle Mal das Opfer dargebracht. Es gibt wohl in der Gemeinde bestimmte Gaben und Ämter, davon spricht das Neue Testament an verschiedenen Stellen. Aber diese Ämter sind nichts Höheres oder eine besondere Weihe, sie sind Ausdruck des Priestertums aller Gläubigen. Sie sind nötig, um eine gewisse Gemeindeordnung unter Einheit willen. Aber sie sind keine besondere Weihe. Martin Luther schreibt in seiner Schrift an den christlichen Adel, ich zitiere, darum ist des Bischofs Weihe nichts anderes, als wenn er anstatt und im Namen der ganzen Versammlung einen aus der Menge nimmt, die alle dieselbe Vollmacht haben und ihn befiehlt, diese Vollmacht für andere auszuüben. Gleich als wenn 10 Brüder, Königskinder und gleichberechtigte Erben einen erwählten, das Erbe für sie zu regieren. Sie wären ja alle Könige und hätten die gleiche Macht. Und doch wird einem das Regieren anvertraut. Und damit ich es noch deutlicher sage, wenn ein Häuflein frommer Laienchristen gefangen und in eine Wüste versetzt würde, die keinen von einem Bischof geweihten Priester bei sich hätten und dort über der Sache einig würden, erwählten einen unter sich, er wäre von ehelicher Geburt oder nicht, und vertrauten ihm das Amt zu taufen, Messe zu halten, von Schuld freizusprechen und zu predigen an, da wäre wahrhaftig ein Priester, wie wenn ihn alle Bischöfe und Päpste geweiht hätten. Daher kommt es, dass in einem Notfall ein jeder taufen und freisprechen kann. Das wäre nicht möglich, wenn wir nicht alle Priester wären. Zusammenfassend, wir sind alle berufen zum geistlichen Dienst. Das ist eine besonders wichtige Erkenntnis der Reformation und sollte es auch in der lutherischen Kirche sein und bleiben. Der alttestamentliche Text, den wir heute gehört haben, übrigens einer der Lesungen der Reformationstages, spricht vom Wächteramt. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Martin Luther hat seine Schrift ja an den Adel gerichtet, den deutschsprachigen Adel. Das sind ja auch Laien gewesen, also keine geweihten Priester. Er wünschte und erwartete, dass die Adligen, die Grafen und Fürsten das Wächteramt in der Kirche ausüben, dass sie in christlicher Verantwortung regieren und das tun, was Glauben und sittliches Leben fördert. Das haben die Fürsten nicht immer so umgesetzt. Aber in der Schrift Luthers wird es sehr deutlich, und so haben wir es auch in dem Zitat gehört und gelesen, berufen sind alle Christen, selbst die Taufe kann grundsätzlich jeder Christ spenden. Die Dienste und Ämter in der evangelischen Kirche gelten der Ordnung der Gemeinde, nicht aber aufgrund einer besonderen Weihe. In einem Artikel zur Reformation in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung las ich, das allgemeine Priestertum ist die Unruhe, die das protestantische Kirchentum antreibt. Jeder getaufte Christ ist zum Wächteramt berufen. Dieses Wächteramt ist ein geistlicher Dienst. In dem Jesaja-Text wird es besonders als Gebetsdienst verstanden. Die Wächter sollen Tag und Nacht nimmer schweigen, bis der Herr Jerusalem wieder aufrichtet und setzt zum Lobpreis auf Erden. In unserer Gemeinde gibt es eine kleine Gebetsgruppe, Gebet für Deutschland, die sich einmal im Monat trifft. Sie nehmen teil an der deutschlandweiten Bewegung. Der dazugehörige Rundbrief heißt Wächterruf. Hier finden wir wieder genau das gleiche Anliegen. Wächterruf für einen Aufbruch, eine Erweckung, eine Neuorientierung in unserem Land. Übrigens, das Gebet heute hat auch diese Gebetsgruppe Gebet für unser Land übernommen. Das Wächteramt heißt aber auch, prüfen anhand des Wortes, anhand der Heiligen Schrift. Luther schreibt an den christlichen Adel, Zitat, hat man sie, die Papstkirche, mit der Heiligen Schrift tadeln wollen, setzen sie dagegen, es gebühre niemandem, die Schrift auszulegen, außer dem Papst. Also, die konnte man demzufolge gar nicht kritisieren. Die Geistlichkeit hatte das Auslegungsmonopol. Heilige Schrift und Autorität des Papstes standen gleichberechtigt nebeneinander. Außerdem konnte der einfache Mensch den Inhalt der Schrift gar nicht lesen, weil er kein Latein konnte. Luther hat durch seine Bibelübersetzung ins Deutsche auch die Möglichkeit geschaffen, dass der einfache Mann und die einfache Frau die Schrift lesen und sozusagen mit der Schrift in der Hand die Predigt und die Lehre der Kirche prüfen konnte. Das ist auch heute noch der Fall. Wir diskutieren sehr heftig und bis zum Zerreißen bestimmte Fragen von der Schrift her, zum Beispiel den Umgang mit der Homosexualität oder über die Wirkungsweise des Heiligen Geistes oder ob man als Christ zum Waffen greifen darf oder nicht und so weiter. Evangelische wünschen sich da auch manchmal so etwas wie einen Papst, der mit großer Autorität auf den Tisch haut und sagt, so wird es gemacht, so ist es richtig. Aber von der Bibel her gilt das Priestertum aller Gläubigen. Wir sind gleich vor Gott und müssen uns über unsere Erkenntnisse in der Schrift austauschen. Im guten Sinne streiten und darum ringen. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass dies in Liebe zu geschehen hat. Mir sind da Situationen vor Augen, wo jemand meint, er hätte die richtige Erkenntnis, will sie lieblos durchdrücken und zerstört damit seine Ehe und Familie, sieht aber null Schuld bei sich. Nein, am höchsten steht die Liebe. Das haben übrigens auch die Reformatoren, speziell Martin Luther, manchmal vergessen. Da ging es bei der Erkenntnis der Wahrheit mitunter recht deutlich zur Sache und mitunter blieb die Liebe auf der Strecke. Für mich war übrigens eindrucksvoll ein Treffen vorigen Montag in der Chemnitzer Markuskirche, wurde auch in der Zeitung berichtet, in dem künftige Strukturen oder Modelle unserer Kirche vorgestellt und diskutiert wurden, worüber dann die Landessynode zu beraten hat. Im Grunde haben wir dieses Treffen mit ermöglicht durch unsere Unterschriftensammlung Zurück auf Los vor einiger Zeit. Da waren ca. 500 Kirchvorsteher anwesend, zwar eine von 6 Veranstaltungen. Es war engagiert, deutlich, aber sachlich diskutiert, aber auch sehr respektvoll. Bei allem Ringen war deutlich, dass wir eine Gemeinschaft in Christus sind. Und es werden eben alle beteiligt, nicht nur die da oben entscheiden. Ich hoffe, dass es auch dann so ausgeht. Das Priestertum aller Gläubigen, eine der wichtigsten reformatorischen Erkenntnisse, die auch wirklich etwas umwerfend Neues waren. Ich bin beglückt, wenn ich dieses Priestertum aller Gläubigen unter uns erlebe und wahrnehme. Der zweite Predigtgedanke, die Zwei-Reiche-Lehre, auch Zwei-Regimente-Lehre genannt, oder wie passen konsequente Christusnachfolge und gesellschaftliche Verantwortung zusammen? Also wenn man sich sozusagen die Hände schmutzig machen muss. Da ist ein Gemeindeglied, es kann auch in Königswalde oder Geiersdorf wohnen, welches mit Ernst Jesus nachfolgen will. Es liest die Bibel, um nach Jesu Willen zu leben. Da liest dieser Mensch Jesu Worte in der Bergpredigt, Matthäus 5, 39 bis 40. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dem halte die andere auch da. Und wenn jemand mit dir streiten will vor Gericht und dir den Rock nehmen, dem gib auch den Mantel. Nun arbeitet dieser Mensch aber bei der Polizei, beim Bundesgrenzschutz oder als Berufssoldat. Dabei muss er Diebstählen, Grenzverletzungen nachgehen, eventuell auch Verteidigungs- oder Sicherungsmaßnahmen durchführen oder einen Zugriff bei einem Verdächtigen, wie wir das letzte Tage auf der kleinen Kirchgasse in Annaberg in der Zeitung lasen. Und außerdem steht ja in der Bibel, Römer 13, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ja aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Und es heißt weiter, die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Was soll dieser Christ nun machen? Er ist als Polizist zum Beispiel Teil der Obrigkeit, muss Recht und Gerechtigkeit durchsetzen, notfalls mit Gewalt. Aber als Christ soll er doch dem Bösen nicht widerstreben und auch die andere Wange hinhalten. Manche Christen ziehen sich damit aus der Affäre, dass sie solche Berufe anderen überlassen, aber insgeheim ganz froh sind, dass es diese anderen gibt, die uns schützen. Zu DDR-Zeiten war es für uns einfacher, da kam man als Christ gar nicht an solche Berufe ran. Wie kann ich das nun aber als Christ zusammenbringen? Die Bibel scheint sich da zu widersprechen. Oft genug sind darüber diese Fragen Christen heftig in Streit geraten. Martin Luther gibt uns da eine Anleitung oder Orientierung. Er nennt es die Zwei-Reiche-Lehre oder Zwei-Regimente-Lehre. Biblische Grundlage ist das Wort Jesu im Blick auf die Steuern. Wir haben vorhin den Text schon gehört. Matthäus 22, 21. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Luthers Einsicht: Gott regiert unsere Welt auf zweierlei Weise, im weltlichen und geistlichen Regiment. Es ist so zu verstehen, als ob der Herr auf dem himmlischen Thron seine Macht mit der linken und der rechten Hand ausübt. Bei der weltlichen Regierungsweise, das Reich zur Linken, regiert Gott die Welt indirekt mit Hilfe der Obrigkeit, der weltlichen Regierung mit Angela Merkel und den Ministern, unseren Landräten und Bürgermeistern und so weiter, mit Gesetzen, Polizei, Gefängnis und Vorschriften, mit Androhung von Strafen und notfalls auch Konsequenzen. Damit wird dem Bösen gewehrt und Ordnungen geschaffen, die dafür sorgen, dass das Gute seinen geschützten Lebensraum findet. So ist es jedenfalls von Gott her gedacht, siehe Römer 13. Dem steht die geistliche Regierungsweise Gottes gegenüber, das Reich zur Rechten. Hier regiert Gott direkt mit seinem Wort, das wir in der Bibel finden, das ausgelegt und gepredigt wird. Mit dem geistlichen Regiment ist Gott dem Herzen der Menschen nah und erfüllt sie mit seinem Heiligen Geist. Menschen, die so von Gott bestimmt sind, die wollen auch sich in ihrem Handeln ganz Gott überlassen. Wenn alle Menschen, so schreibt Martin Luther, mit ihrem Handeln so ganz im geistlichen Regiment Gottes zu Hause wären, dann bräuchten wir keine Gesetze, keine Polizei und keine Strafen. Aber auch fromme Christen fallen immer wieder aus diesem geistlichen Regiment hinaus. Auch fromme Christen sind nur Menschen, Sünder leider, und verstoßen gegen weltliche Gesetze. Da hat ein sehr engagierter, frommer Christ und Mitarbeiter im Reich Gottes seine Fahrerlaubnis entzogen bekommen. Aus gutem Grund, den er auch einzieht. Das ist mir auch vor vielen Jahren schon mal passiert. In den letzten Jahren waren es aber immer nur die teuren Fotos, wenn ich geblitzt wurde. Ja, da habe ich Gesetze übertreten. Und es ist gut, dass der Staat dies ahndet, auch wenn ich mich in dem Moment ärgere. Die Obrigkeit hat die Aufgabe, die Bevölkerung, die Menschen zu schützen, die Ordnung aufrechtzuerhalten, und dafür muss sie auch Strafen verhängen und notfalls Gewalt anwenden. An dieser Ausübung der obrigkeitlichen Gewalt sollen und dürfen auch Christen teilnehmen. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir engagierte Christen in der Regierung, in der Politik, in der Justiz, bei der Polizei und der Armee haben. Das kann nur gut sein, wenn sie in Verantwortung vor Gott ihren Dienst tun. Andererseits soll die Obrigkeit nicht in das Regiment zu Rechten eingreifen. Das heißt, sie soll die Gewissensfreiheit des Einzelnen achten und keinen Gottesstaat aufrichten, indem man sozusagen das Reich zur Rechten und zur Linken vereinigen will. Das geht schief und wird zu einem totalitären Gebilde. Auch in der Geschichte sind solche Versuche immer gescheitert und haben sehr viel Leid und Verfolgung über Andersdenkende gebracht. Martin Luther macht in seiner Schrift klar, dass die Kirche nicht in das weltliche Geschäft des Regierens hineinreden sollte, wohl aber bewusste Christen sich da gut einbringen können. Ich denke besonders auch an die Wende- und Nachwendezeit. Andererseits sollte weltliche Obrigkeit die Glaubensüberzeugungen des Einzelnen achten. Das weltliche Regiment hat keine Gewalt über geistliche Dinge. Deshalb dürften auch, so schreibt Luther, die altgläubischen Fürsten auch nicht die Verbreitung von Martin Luthers Bibelübersetzung des Neuen Testaments verbieten. Weil die weltliche Gewalt keine Macht über die Seelen haben soll, kann sie auch nicht den Bürgern ihre Glaubensvorstellungen aufzwingen, schreibt Luther in der 1523 erschienenen Schrift von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. Diese fortschrittlichen Gedanken wurden zur Reformationszeit noch nicht voll umgesetzt. Da galt immer noch die Regel, wie der Herr so es geschahe. Also so wie der Fürst, wenn der evangelisch wurde, wurde das Volk mit evangelisch. Und wenn er katholisch geblieben ist, blieb das Volk katholisch. Eines der ersten Länder, wo das nicht mehr ging, war Sachsen. Wir Sachsen waren da, sind da schon immer ein bisschen anders. Ne? Als August der Starke nämlich wieder katholisch wurde, um die polnische Königskrone zu erhalten, haben die Sachsen nicht mitgemacht und sind evangelisch geblieben. Aber wenn sich der Staat anmaßte, eine Religion oder Weltanschauung dem Volk aufzuzwingen, endete das in Mord, Terror, Gewaltmaßnahmen und Unfreiheit. Angefangen bei den katholischen Gottesstaaten im Mittelalter, über den Wiedertäuferstaat in Münster, über die kommunistischen und faschistischen Diktaturen bis hin zum islamischen Gottesstaat. Und auch die evangelischen Kirchen haben zumindest in der nachreformatorischen Zeit zumindest ebenfalls teilweise Andersdenkende unterdrückt. Ich meine schon, die Demokratie ist mit Sicherheit die beste Regierungsform, die in unserer sündhaften Welt möglich ist. Das schließt nicht aus, dass sie an manchen Punkten wehrhafter werden muss, angesichts der Bedrohungen unserer Zeit. Dass auch Christen sich stärker prägend einbringen und den guten Einfluss der abendländisch-christlichen Kultur erhalten bleibt, unter Respektierung der Religionsfreiheit. Luthers Maßstab der Unterscheidung von weltlichen und geistlichen Regiment finde ich in der biblischen Botschaft eigentlich der biblischen Botschaft am entsprechendsten. Ganz persönlich als Nachfolger Jesu soll ich mich an der Bergpredigt Jesu ausrichten. Ich soll die Obrigkeit anerkennen und, wenn ich Verantwortung für andere habe, auch bereit sein, diese zu schützen. Es gibt da eine klare biblische Regel, wie weit meine Unterordnung unter die Obrigkeit reicht. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Die Apostel sagten vor dem Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war ihre Antwort auf das staatliche Verbot, von Jesus zu erzählen. Deswegen sind wir, gerade auch als lutherische Christen, aufgerufen, uns einzubringen in die Gesellschaft, in die Kommune, in unser Land, mit unseren Gaben, aber immer in der Verantwortung vor Gott, der durch seinen Heiligen Geist unsere Herzen direkt regiert. Wir sind aufgerufen, die Regierenden zu achten und für sie zu beten, ob sie uns nun passen oder nicht. Es ist keine christliche Haltung, eine Bundeskanzlerin durch Pfeifkonzerte zum Schweigen bringen zu wollen. Kritik kann man auch anders loswerden. Wir sind uns dabei bewusst, dass wir berufen sind, Priester zu sein. Wir alle stehen gleichermaßen vor Gott und sind ihm Rechenschaft schuldig. Die Ämter sind trotzdem wichtig um der Ordnung und Einheit der Gemeinde willen. Also, lieber Konfirmand, dessen Name ich nicht nenne, du hast mir einen guten Anlass zur Predigt gegeben. Und mach dir bewusst, auch du bist ein Priester, denn du bist getauft und willst dich hoffentlich ehrlichen Herzens zu Jesus bekennen. Und deshalb musst du dich in der Bibel, in Gottes Wort auskennen und viel darin lesen. Ich wünsche dir und natürlich uns allen vor allem, dass es dir Spaß macht und du merkst, hier geht es um mich. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser Verstand, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.